Ja, wir haben immer wieder schon davon gehört, dass Paare, die miteinander beten, eine signifikant geringere Scheidungswahrscheinlichkeit haben.
Aber es gibt ja auch Fallstricke und Blindspots. Es gibt Sachen, da beten die Leute schon miteinander und machen es trotzdem falsch.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht. Eine verrückte Frage zum Start. Habt ihr schon mal als Paar, als Ehepaar miteinander gebetet? Das ist für manche völlig abstrus, weil sie selber nicht beten, dann können sie es auch mit ihrem Partner nicht tun. Viele tun es aber doch, zumindest für sich. Und wir glauben, dass es sehr viel zu entdecken gibt zum Thema Gebet und Ehe. Und darum geht's heute.
Ja, herzlich willkommen, du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, zu unserem Podcast Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Markus und Susanne Mockler, Journalist und Paartherapeutin, und wir freuen uns auf dieses Thema heute.
Ja, und wir haben jetzt nicht nur so ein bisschen Frömmigkeit und unsere Praxis hier mitgebracht, sondern wir haben vorher schon mal ein ganzes Stück recherchiert, und es ist total faszinierend, was die Wissenschaft sagt. Denn auch die Paartherapeuten und die Leute, die danach fragen, wie Paare miteinander umgehen, haben gemerkt, hey, das ist ein richtiger Faktor für das Miteinanderleben, ob ein Paar betet oder nicht. Und dazu jetzt mal ein paar Details.
Ja, wir haben immer wieder schon davon gehört, dass Paare, die miteinander beten, eine signifikant geringere Scheidungswahrscheinlichkeit haben, und sind jetzt auf zwei Forscher gestoßen, die zu diesem Thema besonders viel geforscht haben. Das ist zum einen Dr. Frank Fincham und zum anderen ein Dr. Nathaniel Lambert. Und die haben also wirklich spannende Dinge gefunden.
Paare, die miteinander beten und bei denen das Gebet eine große Rolle spielt, haben eine höhere Vergebungsbereitschaft. Also da könnte man zeigen, dass wer speziell für das Wohlergehen des anderen betet, dass der auch viel leichter bereit ist, auf Rache zu verzichten, wenn es daneben ging, auf Vergeltung zu verzichten und einfach Konflikte wieder zu lösen und da wieder rauszukommen. Da besteht ein deutlicher Zusammenhang Gebet und mehr Frieden in der Partnerschaft.
Ja, und dann hilft Beten massiv bei der Prävention von Untreue und Egoismus in der Partnerschaft. Die Studien zeigen, dass das regelmäßige Beten der Partner füreinander oder für den Partner die Bindung so stark festigt, dass es einen messbaren präventiven Effekt hatte gegen emotionale und auch physische Untreue.
Und noch ein spannender Punkt ist, das Beten für den anderen, mit dem anderen, das nimmt so ein bisschen den Druck raus. Man ist nicht mehr so konkurrierend, sondern man ist mehr kooperierend. Auch das haben die Forscher gezeigt. Also man fokussiert mehr auf gemeinsame Ziele und sieht den anderen mehr als Mitstreiter und nicht die Person, gegen die man streitet. Also in Kurzform, irgendwas verändert sich in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserem Gefühlsleben, wenn wir die Dinge ins Gebet bringen. Aber warum funktioniert das? Was sind da für Mechanismen am Werk?
Ja, wer uns beide schon kennt, der weiß, wir sind beide bekennende Christen, praktizierende Christen. Wir haben eine Beziehung zu diesem Gott. Für uns ist das Gebet tatsächlich für jeden persönlich was ganz Normales, Selbstverständliches. Und wir beten auch miteinander. Wir erfahren das tatsächlich tagtäglich und immer wieder neu, wie das Gebet wirkt, wie es uns innerlich stärkt, aber wie wir auch wirklich Gebetserhörungen haben. Aber was hat die Forschung herausgefunden? Wie funktioniert das? Und da ist zum einen eben dieses Konzept, dass es einen Unterschied macht, wenn man die Vorstellung hat, da ist noch jemand Drittes, der so wie von außen auf unsere Beziehung schaut, aber der auch interessiert ist an unserer Beziehung, der da mit drin ist. Und die Forscher, unter anderem auch Manfred Engeli, haben da das Konzept des Beziehungsdreiecks Also wir sind nicht nur zwei, sondern wir haben einen Dritten, mit dem wir im Bunde sind. Und es ist ein allmächtiger Gott, einer, der viel mehr Macht hat, als wir haben und der eben etwas bewegen kann. Ich weiß aus unserer Erfahrung, aus meiner Erfahrung, dass ich tatsächlich immer mal wieder, wenn wir beide an so Stellen gekommen sind, wo wir gar nicht weitergekommen sind in unserer Beziehung, wirklich das Gebet genutzt habe, um Gott zu bitten, Mensch, greif bitte ein, ich komme hier nicht weiter, hilf mir. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, Gott redet dann mit mir und sagt mir, wo ich was verändern soll. Und manchmal hat er auch an dir tatsächlich was verändert, freundlicherweise.
Ja, und dass dieser Dritte im Bunde ist, verändert ja auch unsere Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ihr euch an unseren Podcast erinnert, wo wir um Konfliktlösungen darüber gesprochen haben und haben gesagt, es sei wichtig, immer mal wieder die Außenperspektive einzunehmen. Es ist sogar ein Schlüsselfaktor dafür, dass sich das Niveau einer Beziehung hält. Und wer diese Außenbeziehung nicht einnimmt, der muss mit ansehen, wie die Beziehungsqualität runtergeht. Und genau das bringt der Glaube und bringt das Gebet aus einer geistlichen Perspektive nochmal ein. Wenn du mit Gott rechnest, wenn du weißt, er ist da, dann siehst du die Dinge auch schon ein bisschen mehr von außen. Du hast nicht nur deine kleine Maulwurfsperspektive, sondern du siehst ein bisschen von einem höheren Punkt aus und du siehst auch dich selber anders. Also von daher, das verändert die Wahrnehmung. Es ist eben nicht nur das Klein-Klein zwischen uns, sondern da ist auch ein Gott, der dich geschaffen hat, Gott sei Dank, der mich geschaffen hat, der was mit uns vorhat. Die Perspektive ist ein anderes. Die Psychologen sprechen von einem kognitiven Shift. Also wenn man für einen anderen Menschen betet, dann reguliert es auch die eigenen Emotionen. Und Wut zum Beispiel kann auch dadurch viel schneller abgebaut werden oder sie entsteht überhaupt nicht.
Ja, und da muss ich sagen, das habe ich tatsächlich auch sehr häufig ganz persönlich erlebt, dass dadurch, dass ich mir bewusst gemacht habe, dass da ein Gott ist, der mit uns im Bund ist und der ein Interesse an dir und an mir hat, der dich liebt und der dich so geschaffen hat, wie du bist, das hat mir manchmal geholfen, dich anzunehmen. Oder manchmal habe ich gedacht, also Gott wird jetzt wahrscheinlich sich einen lachen über das, worüber ich mich hier aufrege. Das ist echt witzig. Also tatsächlich diese Außenperspektive.
Da bin ich ja nicht alleine, wenn ich über was lache, worüber du dich aufregst.
Ja, und tatsächlich, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dieses gemeinsame Stressmanagement, wenn ein Paar gemeinsam betet, dann hilft es auch. Wir sprechen unsere Sorgen aus vor einer höheren Macht. Oh, das haben wir so oft genutzt in unserem Leben. Wir haben das sogar als Trauspruch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was hat uns das oft geholfen? Zu wissen, dass ein Gott, der hat Interesse an uns. Und der ist so interessiert an uns, dass es ihm nicht egal ist, wie es uns geht. Und dass, wenn wir Sorgen haben, dass wir sie ihm anvertrauen dürfen. Und es macht erstmal das Herz leichter, wenn ich weiß, ich muss nicht mehr alles alleine tragen. Aber wir haben eben dann auch so oft erlebt, wie er wirklich ganz praktisch geholfen hat. Ob das jetzt mit, dass jemand wieder gesund geworden ist oder dass sich eine Not gelöst hat oder dass wir finanzielle Hilfe bekommen haben, wo wir sie gebraucht haben, was auch immer. Wir haben wirklich erlebt, Gott ist richtig interessiert an uns.
Genau, und das ist uns auch wichtig. Wir sprechen zwar jetzt hier über Psychofaktoren und finden das auch sehr spannend, dass es diesen Einfluss gibt auf unsere Seele und das gilt für alle Leute, aber wir machen da keine Psychosuppe draus. Also das soll kein, sage ich mal, esoterischer Kniff sein, dass man mit so ein paar Gebetsformulierungen seine Beziehung kittet, sondern wir glauben, dass Gott Realität ist, dass er Interesse an uns hat, dass er in unser Leben hineinwirkt und dass er ein echter Ansprechpartner ist. Also die Psychofaktoren, die finden wir echt spannend und spüren sie an vielen Stellen auch bei uns, aber sie decken nicht die ganze Wahrheit ab. Das kann die Psychologie auch nicht, weil sie als Psychologie Gott ja gar nicht kennt. Aber wir rechnen mit ihm, geben auch Zeugnisse. Aber ich möchte noch ein Beispiel nennen. Wir hatten ein Kind, das eine Krankheit hatte, wo eine wirklich schwerere Operation bevorstand und haben natürlich auch für Gesundheit gebetet, nicht mal für das große Wunder, das dann aber geschehen ist, weil sich am wenige Tage vor der Operation oder war so ein Tag vor der Operation bei einer Voruntersuchung herausgestellt hat, das Problem war komplett weg. Es war von heute auf morgen quasi verschwunden und wir wissen bis heute nicht, wie es passiert ist. Für uns ein Wunder Gottes.
Ein Heilungswunder, eindeutig. Ja, was sind denn aber die Herausforderungen für Paare? Was ist es, was es uns und euch vielleicht auch manchmal in der Praxis so schwer macht? Oder eben diesen Paaren, die sagen, ja, wir wollen ja eigentlich miteinander beten und trotzdem stoßen sie manchmal wie an so eine Mauer oder an Widerstände und es ist manchmal gar nicht so einfach.
Ich glaube, es ist ganz klar so, dass wir uns irgendwie verletzlich machen. Also wir lassen nicht nur körperlich, sondern wir lassen sozusagen geistlich die Hosen runter. Wir machen uns verletzlich, wir stehen nackt da vor dem anderen. Und was man sagt und die Sorge, man könnte falsche Worte wählen, man könnte was über seine Emotionen rauslassen, was man dem anderen gar nicht offenbaren möchte. Also da kann so vieles passieren. Gebet ist ja was Intimes auch, was zwischen mir und Gott, das gemeinsam zu tun, ist dann schon was Herausforderndes, vor dem viele auch zurückschrecken.
Das kenne ich sogar. Ich habe so eine Gruppe von Frauen, die zusammen immer wieder auch über geistliche Themen sprechen und wir beten auch miteinander und füreinander. Und auch da fällt es manchen schwer, eben so in der Gruppe laut zu beten. Und wir sind ja auch eine kleine Gruppe zu zweit. Mhm. Also sich verletzlich machen, dieses Aussprechen vor Gott, was mich in der Tiefe bewegt, ja, nicht so einfach. Und trotzdem so ein Schatz. Und dann gibt's aber auch, glaube ich, was auch insgesamt für Kommunikation übertragbar ist. Wenn Kommunikation nur so flach ist und nur so plätschert, dann hat man irgendwann keine Lust mehr, mit jemandem zu reden, oder? Also uns macht es kein Spaß, nur Oberflächlichkeiten auszutauschen. Und so kann es auch sein, dass wenn euer Gebet nur ganz oberflächlich ist, wenn ihr nur so rituelles Gebet praktiziert, dass das mit der Zeit auch irgendwann so flach oder oberflächlich wird. Ich bin immer wieder Menschen begegnet, die gesagt haben, nee, das Tischgebet, das gibt's bei uns nicht, wir haben das abgeschafft. Und dann frage ich nach, warum? Mhm. Und dann sagen die mir, ja, weil bei uns zu Hause war das immer nur so runtergeleiert und ich möchte nicht irgendwas plappern da so. Und deshalb, also bei uns ist das Tischgebet manchmal ein vorformuliertes und manchmal ein freies. Bei uns ist es nie was, was uns langweilig wird.
Ja.
Aber vielleicht achtet ihr mal darauf. Seid ihr bereit, im Gebet auch tiefe Dinge auszusprechen? Redet ihr mit Gott über das, was euch in der Tiefe bewegt? Traut ihr euch da auch emotional zu werden?
Wobei es auch ein guter Einstieg ist. Also manche wollen nicht frei formulieren oder haben da keine Übung drin. Da kommt man ja auch aus unterschiedlichen Kulturen. Und da haben wir viel Verständnis dafür. Da kann tatsächlich das Ritualhafte erstmal ein Einstieg sein, dass wir sagen, komm, wir wollen wieder regelmäßig zu Tisch beten, auch mit einem Tischgebet, das wir vielleicht als Kind gelernt haben. Denn damit bringen wir schon als Paar zum Ausdruck, wir haben das, was wir zu uns nehmen, dem zu verdanken, der uns geschaffen hat. Man kann auch an anderen Stellen ritualhaft beten. Man kann als Paar zum Beispiel anfangen, das Vaterunser zu beten. Das tun wir eigentlich jedes Mal in Ergänzung zu unserem freien Gebet, wenn wir eine gemeinsame Zeit haben. Immer so mit dem Gefühl, das hat Jesus selber diktiert, aufgeschrieben, wurde es dann von den Evangelisten und da kannst du nichts falsch machen. Und es steckt so viel drin, wenn man mal anfängt, über das Vaterunser und die einzelnen Bitten nachzudenken. Das ist schon geradezu lebensverändernd.
Ja, achtet drauf, dass ihr nicht ein Gebet herunterleiert oder nur aus Pflichtgefühl betet, sondern achtet drauf, dass ihr diese Worte wertschätzt und sie auch mit Bewusstheit aussprecht. Also das tue ich beim Vater Unser immer. Ich versuche wirklich nie eins runterzuleiern, sondern immer wieder mir bewusst zu machen, ja, ich brauche das tägliche Brot von dir, Gott. Ja, du bist der Vater, der über allem ist. Also wenn man so betet, dann wird es, glaube ich, kein Geleier. Und dann aber, ich denke, das ist wirklich das vulnerable Gebet, das Gebet, das bereit ist, auch Schwächen einzugestehen, das sich bewusst ist, wie abhängig wir vor Gott sind, wo man auch Nöte aussprechen kann. Das ist, glaube ich, das, wo ja wahrscheinlich auch die spektakulärsten Erhörungen dann merken werdet.
Jetzt gibt es natürlich die Herausforderung, dass Paare unterschiedlich glauben. Es sind selten Paare immer auf dem gleichen Niveau. Manchmal glaubt der Partner gar nichts, dann wird es auch im gemeinsamen Gebet schwierig. Aber wenn beide glauben, gibt es immer noch das, was die Super-Experten asymmetrische Spiritualität nennen. Und dann wird es nämlich ein bisschen zum Stress, weil man in dem Gefühl lebt, der andere, der ist im Glauben viel weiter. Und mit dem zusammen beten, da hast du schon Angst, dass du Dinge sagst, wofür du dann nach dem Amen noch ein bisschen korrigiert wirst und du hast nicht die tollen Worte. Oder umgekehrt, einer ist halt aktiv und sagt, Mensch, lass uns unseren Glauben gemeinsam praktizieren, wir lieben uns doch. Und der andere fühlt sich dann unter Druck gesetzt oder der andere sagt nein und der Gläubige fühlt sich zurückgewiesen. Das ist nicht einfach, ist eine Herausforderung in eurer Kommunikation. Deswegen so die Grundregel, lieber eine Stufe niedriger anfangen zu sagen, okay, das kriegen wir hin, das läuft. Das schaffen wir und dann immer mal wieder nach ein paar Wochen oder Monaten, wenn man unzufrieden ist oder den Eindruck hat, da müsste noch mehr in Bewegung geraten, dass man das auf den Tisch bringt und sagt, jetzt machen wir das Tischgebet, können wir vielleicht einmal in der Woche zusammen einen Bibeltext lesen.
Ja, und dann ist es so, dass wir als kleine Kinder kommen wir immer zu Mama und Papa und sagen, oh bitte, ich möchte dies und bitte mach jenes und gib mir das. Und ich denke, so noch ein tieferes Gebet oder eine ganz kostbare Art zu beten ist auch, dass wir gemeinsam auch Gott loben und ihn anbeten und ihm einfach sagen, wie wertvoll er uns ist. Das mag Gott und ich finde es auch wunderschön, wenn wir das gemeinsam machen. Wir haben das auch entdeckt, dass es für uns auch gut ist, dass wir nicht nur unsere Bitten runterleiern, sondern dass wir Gott auch einfach seinen Platz zusprechen und zu ihm aufsehen und ihm einfach auch Ehre geben mit unserem Leben.
Genau. So noch als Ergänzung. Wem da die Worte fehlen, der kann sich an den Psalmen orientieren. Es gibt 150 davon und Jesus hat auch sehr viel Psalmen gebetet. Also eigentlich haben wir ganz viele Hilfen, um einzusteigen und dazu ermutigen wir euch auch. Aber es gibt ja auch Fallstricke und Blindspots. Es gibt Sachen, da beten die Leute schon miteinander und machen es trotzdem falsch. Was macht man falsch?
Ja, das sind die Dinge, die so in der frommen Erbauungsliteratur vielleicht ein bisschen unterschlagen werden, aber die wirklich toxisch sind für Ehen und die uns jetzt tatsächlich auf unserer Reise mit ungezählten christlichen Paaren auch hier und da begegnet sind. Und das eine würden wir so als geheiligte Vermeidung bezeichnen, spiritual bypassing, dass man praktisch was umleitet über Gott, was ein Konflikt in der Paarbeziehung ist. Eigentlich zwischen uns liegt was schief und ich müsste mich eigentlich bei Markus entschuldigen, weil ich unfair war oder weil da irgendwas einfach im Argen ist. Und stattdessen sage ich, ach ja, wir müssen einfach mehr beten, dann lösen sich unsere Konflikte schon, ne? Dann verlagere ich praktisch nach außen, was eigentlich hier auch ganz einfach auf der Ebene zwischen uns gelöst werden müsste. Mhm. Heißt ja nicht, dass wir nicht auch noch mit Gott drüber reden, aber wenn man alles so spirituell verbrämt, ich habe so oft Leute getroffen, die sagen, ja, wir beten einfach nicht genug und deshalb geht's uns so schlecht als Paar. Und ich denke, ach, seid einfach ein bisschen netter zueinander oder streitet nicht so viel oder tut das, wo ihr wisst, der andere fühlt sich geliebt, dann würde auch schon viel passieren.
Du kannst das Gebet natürlich auch als Waffe verwenden und manipulieren. Das machen die Leute, wenn sie gemeinsam beten, indem sie ins Gebet hineinpacken, was sie dem anderen eigentlich sagen wollen. Also, Herr, bitte hilf meiner Frau, dass sie doch geduldiger wird mit den Kindern und einfach auch ein bisschen lieber ist, um für eine bessere Atmosphäre in unserem Haus zu sorgen. Das so im Gebet zu sagen, ist reine Manipulation und das geht so eigentlich gar nicht.
Ja, und denkt nicht, dass nur durchs Gebet schon alles automatisch gelöst sein wird. Was zwischen euch vielleicht an eingeschliffenen Verhaltensmustern schwierig ist. Wir glauben das schon, dass Gott manchmal das Wunder tun kann, Herzen komplett zu verändern. In der Bibel heißt es auch mal, dass Gott Menschenherzen lenkt wie Wasserbäche oder dass er ein steinernes Herz in ein fleischernes verwandeln kann. Aber trotzdem, tatsächlich, Veränderung geschieht auch im Klein-Klein des Alltags, indem dass ich immer wieder übe, dich nicht anzuschnauzen und rumzunörgeln und solche Dinge. Von daher, das Gebet kann unterstützend sein. Es soll aber nicht unsere Passivität verstärken, so quasi, jetzt habe ich es Gott ja gesagt, jetzt wird er doch hoffentlich einen besseren Menschen aus mir oder aus dir machen. sondern wir müssen trotzdem arbeiten.
Das wäre das Missverständnis, das Gebet als magisches Pflaster. Ich bete und dann löst sich das alles, so wie du es vorher gesagt hast. Ja. Und das haut so nicht hin. Vielleicht als Hintergrund auch, wir haben ja die Aufgabe als Menschen in dieser Welt auch zu wachsen, zu lernen, zu reifen. Es gibt auch in der frommen Sprache das Wort, sich zu heiligen, also dass man anders wird und mehr in dem Sinne lebt, wie unser Schöpfer das von uns haben möchte. Und das wird uns nicht abgenommen. Also wer denkt, das kann ich wegbeten, der täuscht sich. Diese Charakterschule, Ehe, die wird bleiben. Und das ist auch gut so. Wir brauchen das, um bessere Menschen zu werden.
Ja, ich glaube, ich werde nicht automatisch ein demütiger Mensch, nur dadurch, dass ich halt das ins Gebet verlagere, sondern an meiner Demutshaltung oder an meiner Vergebungsbereitschaft oder an sonst irgendwas muss ich auch bereit sein zu arbeiten, damit Gott mein Herz schleifen kann. Also ein Gebet, das ich liebe, ist: Herr, verändere mein Herz. Also verändere mich, dass ich mehr so werde, wie du mich gedacht hast und dass es besser ist, für meinen Mann mit mir zu leben. Wenn das jeder macht, ist es echt gut. Aber dann heißt es auch, dass ich mir auch zeigen lasse, wo ich was verändern darf, wo ich Schritte gehen darf der Veränderung.
Ja. Werden wir nochmal ein bisschen praktisch so aufgebaut, fragen wir uns, wie gelingt es das gemeinsame Gebet? Wie kann man einsteigen? Wie kann man weiterkommen? Wir haben uns da ein paar Sachen überlegt und würden sagen, wir beginnen mit dem stillen Gebet füreinander. Also es ist schon ein Riesenfaktor, das ist nicht die Königsdisziplin, aber es ist ein Riesenfaktor, wenn die Paare für sich, jeder einzeln, für den anderen betet. Schon das verändert was.
Ja, ihr könntet sogar sagen, du, jetzt nehmen wir uns 2 Minuten und jeder betet im Stillen für den anderen.
Ja, das ist eigentlich
dann auch schon. Dann wäre es schon ein gemeinsames Beten.
Gemeinsames Gebet, man hat nichts ausgesprochen, aber ich stehe da oder sitze da und bete und weiß in dem Moment, sie betet auch für mich, für uns, für unsere Ehe. Überlegt mal, 2 Minuten, das ist nichts. Das wäre es auf jeden Fall mal wert, das auszuprobieren und zu schauen, was das für eure Ehe tut.
Weißt du was, Markus? Dieses Wissen, dass du für mich betest, also auch wenn du weg bist oder wenn ich irgendwo unterwegs bin im Einsatz oder wenn ich da nebenan Therapie mache und ich weiß, du stehst im Gebet dahinter, du betest für mich, obwohl du gar nicht weißt, wer jetzt da ist und was sich gerade bewegen muss, trotzdem du betest für mich. Das ist so stärkend, das ist für mich echt total klasse. Und ich habe einerseits fühle ich mich dadurch unglaublich von dir geliebt, weil ich weiß, du betest für mich. Und zum Zweiten ist es tatsächlich, wie wenn mir jemand den Rücken stärkt. Und ich spüre auch die Kraft, die davon ausgeht, dass es tatsächlich zu mir kommt und mir tatsächlich hilft, weil Gott halt tatsächlich wirkt.
Genau, aber es kommt auch ein Psychofaktor dazu und den finde ich wieder beeindruckend. Überlegt mal, ihr seid jetzt zornig auf euren Partner, ich bin wütend auf meine Frau, jetzt bete ich für meine Frau. Das kann gar nicht sein, dass meine Wut, mein Zorn so lange anhält, wenn ich ihr gleichzeitig Gutes zuspreche, ihr Gutes wünsche, im Gebet vielleicht auch reflektiere, was mein Anteil an der Auseinandersetzung ist, die wir gerade führen. Das verändert einen schon. Und deswegen, wer für einen Menschen betet, der kann ihn nicht gleichzeitig hassen und verachten. Und das hilft natürlich in schweren Konflikten auch und auch. Also jedes Paar geht durch schwere Konflikte und wir sind auch durch schwere Konflikte gegangen.
Ja, auch schön, wenn du deinen Partner im Stillen segnest, wenn du ihm Wohl wünschst, wenn du ihm Gutes zusprichst, dass Gott auf sein Leben Segen herabregnen lässt. Und dann haben wir, also das eine ist das stille Gebet füreinander und dann haben wir die Einsatz-Dankbarkeitsregel, was auch so ein leichter Einstieg sein kann. Wie wär's, wenn ihr einfach jeder einen Satz sagt, womit ihr irgendeine Dankbarkeit für den Partner zum Ausdruck bringt. Lieber Gott, ich danke dir, dass Markus so ein wertvoller, unterstützender Mann für mich ist.
Und ich danke dir, dass meine Frau heute 2 Stunden später Mittag gegessen hat, weil sie auf mich gewartet hat. Das fand ich so, so nett von ihr. Das habe ich nicht verdient. Dankeschön.
Ja, merkt ihr, das ist toll, wenn der Partner dir das persönlich sagt, aber wenn er es Gott sagt, hat es auch nochmal eine ganz besondere Tiefe, weil ihr merkt, es ist ihm so wichtig, dass er sogar mit Gott drüber sprechen möchte.
Aber wichtig ist hier, dass es kurz ist, damit wir nicht in diese Fallen tappen, von denen wir vorher gesprochen haben. Hier wird nicht gepredigt. Dazu ist es einfach zu kurz und hier wird auch nicht groß aufgearbeitet. Dankbarkeit als solche ist ja auch schon ein Riesenfaktor für unser Wohlbefinden, unsere seelische Gesundheit und das ins Gebet hineinzubringen. Wir werden ja als Christen oft aufgefordert, Gott zu danken, eigentlich für alles zu danken. Und auch das verändert uns, wenn wir unser Leben in einem dankbaren Herzen führen. Und also wir begegnen ja relativ vielen Menschen und können, glaube ich, sagen, die dankbaren Menschen sind die glücklichsten.
Ja, und dann gibt es noch, absolut, dann gibt es noch eine ganz coole Idee, was ihr machen könntet, wie ihr betend Konflikte bearbeiten könnt. Wenn ihr so im Streit seid und ihr merkt, es eskaliert jetzt gleich, dann könnt ihr auseinandergehen und jeder kann 5 Minuten lang einfach für diese Geschichte beten, statt dass ihr denkt, ich muss jetzt mit dem Kopf durch die Wand, gehe ich mit dem Herzen zu Gott und bitte ihn nicht darum, dass er meinen Partner bekehrt und der sich jetzt endlich so verhält, wie ich das will, sondern dass ich verstehe, welchen Anteil ich vielleicht habe und wie dieser Konflikt in guter Weise bewältigt werden kann, dass Gott mir vielleicht die richtigen Worte gibt, um mich hier nochmal artikulieren zu können oder dass er einfach einen guten Ausgang schenkt.
Es kann natürlich Konflikte bei euch geben, die das Gebet dann wieder erschweren. Das haben wir eigentlich auch so erlebt. Du hast Stress miteinander, regst dich eigentlich gerade auf, fühlst dich nicht geliebt, was auch immer. Und dann sollst du zusammenkommen, um zu beten. Und mit der soll ich jetzt beten? Das ist echt schwierig. Man kann auch sowas eigentlich mal aussprechen, kann sagen, du, ich finde, dass wir gerade echt eine schwierige Beziehung haben. Ich möchte mit dir beten, weil ich auch an Gott glaube, aber du sollst wissen, dass mir das gerade gar nicht so leicht fällt. Dann hast du schon mal dich geöffnet, hast auch die Situation angesprochen und es kann auch sein, es geht gar nicht. Dann ist es auch kein Drama, es gibt kein Gebot, ihr müsst miteinander beten, sondern es ist ja ein Angebot und eine Chance. Und es kann auch sein, dass ihr dann nach einer Pause euch wieder zusammenfindet. Wir würden natürlich sagen, je früher, desto besser, weil die Gemeinschaft mit Gott ist auch ein Katalysator zur Heilung von Schwierigkeiten, die man in der Ehe hat.
Aber das würde mich für mich zu so einem authentischen Christsein unbedingt dazu gehören, dass wir jetzt nicht sagen, so und jetzt müssen wir beten und jetzt tun wir so, wie wenn nichts wäre. Das kann man ja vor anderen Menschen machen, so spielen, wir haben ja kein Problem. Aber man kann auch vor Gott fast so tun, als ob nichts wäre und im Untergrund grummelt der Konflikt. Und ich glaube, das ist authentisch, einfach zu sagen, ja, ist gerade echt schwierig, gell? Sollen wir trotzdem miteinander beten oder wollen wir trotzdem das Vaterunser gemeinsam beten? Sowas könnte man zum Beispiel machen. Oder was ich Paaren schon geraten habe, ist, die so ganz, ganz konfliktreich waren und wo es ganz schwierig war, habe ich gesagt, wollt ihr euch die Hand geben und euch bewusst so vor Gott stellen und sagen, wir sind komplett überfordert mit unserer Situation, wir können das nicht lösen, wir brauchen deine Hilfe. Einfach kurz in diese Abhängigkeit vor Gott so innerlich gehen, euch bewusst machen, wir schaffen es nicht allein. Und dann aber auch Amen sagen und nicht denken, man muss jetzt hier noch irgendwelche frommen Höchstleistungen machen, sondern dann auch wieder ans Arbeiten am eigenen Herzen gehen.
Ja, also wir legen die Karten auf den Tisch. Wie machen wir das? In unserem Alltag sieht es so aus, wir frühstücken miteinander. Da lesen wir vor dem Frühstück ein Bibelwort aus der Herrnhuter Tageslosung, wem das was sagt. Und dann spricht einer von uns, der das vorgelesen hat, auch ein freies Gebet für den Tag. Das ist ziemlich kurz, aber es stimmt uns schon ein und bringt uns, bevor wir ans Tagwerk gehen, in die Nähe Gottes und bringt auch unsere gemeinsamen Anliegen dahin. Das ist eigentlich unsere Daily Practice. Und was machen wir wöchentlich?
Wöchentlich haben wir eine Zeit, so eine Dreiviertelstunde, die wir uns zusammensetzen, morgens früh, wo wir einen kurzen Bibeltext zusammenlesen, uns kurz drüber austauschen und dann eine längere Zeit beten für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Arbeit, für unsere Anliegen, die uns gerade so wichtig sind. Wir beten auch für die Politiker, wir beten für wichtige Entscheidungen, die gefällt werden müssen, was immer uns da so aufs Herz kommt oder im Herzen ist. Wir sprechen über das, was uns bewegt mit Gott und sprechen gemeinsam darüber.
Ja, wir haben ja eine big family. Wenn wir da für die ganzen Familienmitglieder beten, dann ist ja eh schon eine Dreiviertelstunde rum, also von daher.
Ja, aber durch diese normale gemeinsame Praxis des Betens, durch dieses, was wir hier eingeübt haben und auch ein Stück, wo wir uns dran festhalten können, weil es so regelmäßig stattfindet, ist es für uns auch ganz normal geworden, dass wir auch im Alltag relativ häufig mal einfach sagen, komm, da beten wir jetzt dafür. Also wir hören von einem Freund, der krank geworden ist, komm, wir beten für ihn. Oder wir sind auf der Fahrt und merken, irgendwas ist noch unerledigt, dann beten wir noch dafür. Und das ist echt auch für uns schön, weil wir so immer diese, wir haben das Beziehungsdreieck im Kopf, wir leben mit diesem Wissen, Gott ist mit an Bord und wir sind ihm gegenüber verantwortlich, aber wir dürfen auch mit seiner Verantwortung für uns rechnen.
Und wir gehen sonntags gemeinsam in Gottesdienst, wann immer wir können. Und da beten wir nicht nur miteinander, sondern mit der großen Gemeinschaft. Also das ist uns auch, ist mir jetzt wichtig zu sagen, wir machen jetzt hier keine Mini-Kirche als Konkurrenz und sagen, wir genügen uns und schön ist. Wir glauben schon, dass ein Paar auch in eine Gemeinde integriert sein sollte, aber eben nicht nur, sondern dass dieser Glaube in unseren Alltag und auch in unseren Alltag als Paar wirken sollen.
Wow.
Wow, oh, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja noch ein Wow der Woche. Heute was ganz anderes. Unter der Überschrift der Reunion Dance. Habt ihr sicher noch nie gehört, hoffe ich jedenfalls. Da wird in einem Beziehungsblog erzählt, dass ein Paar, das seit über 20 Jahren verheiratet ist, so ein Willkommensritual hat, wenn einer von beiden nach Hause kommt. Wir haben ja auch schon dafür geworben, 6-Sekunden-Kuss, Gottman, das löst Oxytocine aus. Aber die haben einen 2-minütigen Reunion-Dance ohne Musik. Es gibt nur eine lange Umarmung, die in ein leichtes Wiegen übergeht. Und der Wow-Faktor dabei ist, nach etwa 20 Sekunden Körperkontakt wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist so dieses Kuschelhormon, das verbindende Hormon. Und damit geht Stress weg oder wird reduziert. Das Gehirn kriegt die Botschaft, hier bin ich sicher, hier bin ich geliebt. Und für uns ist das sehr ermutigend, weil und auch wieder ein klares Zeichen für das, wofür wir ja immer werben, die Ehe besteht viel, viel weniger aus den großen Momenten, sondern das Klein-Klein im Alltag. Wenn man das super gestaltet, dann wird es besser und dann wird es schön. Und ein schöner Alltag ist viel wichtiger als ein toller Urlaub. Toller Urlaub ist auch schön, aber wenn ich an 350 Tagen im Jahr ein tolles Zuhause habe, ist mir das viel mehr wert als 2 Wochen Sommerurlaub, wo man dann die ekstatischen Momente hier und dort erlebt. Wow, 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 praktiziert den Reunion Dance. Wir müssen damit vielleicht auch noch anfangen.
Unbedingt, weil wir wissen ja,
da geht noch was.
Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat. Change your day.